Wuppertaler Auslese, der Literaturpodcast der Westdeutschen Zeitung. Matthias Rürup hat einen Großteil seines Lebens in den Dienst der Literatur gestellt. Das klingt sehr sachlich, ist es aber keineswegs, denn er schließt zwar morgens sein Büro auf und abends wieder ab. Was dazwischen passiert, umfasst aber Fragen, wie man Bildung in der Schule besser macht, wie Computerspiele Auswirkungen auf die Realität haben, wie man Literatur in der Stadt platziert und zwar nicht nur in Bücherregalen und ob man Schmerzen auf Herzen reimen darf oder lieber nicht. Heute dichtet er nicht, spricht aber trotzdem und zwar mit uns in der Wuppertaler Auslese. Herzlich willkommen, Matthias Rürup.
Willkommen zurück. Ich freue mich, da zu sein.
Mein Name ist Martin Gehr.
Und ich bin Johanna Christoph.
Matthias, es ist so, wir haben zurzeit eine aktuelle Phase, nämlich den Beginn des Wintersemesters an der Uni. Du bist Wissenschaftler an der Uni. Ja. Wir sehen im Moment sehr viele Erstsemester, die in der Stadt rumlaufen und Unsinn treiben. Also die nennen das Orientierungswoche. Ja. Welchen Unsinn treibst du denn, um sich auf das neue Semester vorzubereiten?
Das ist eine gute Frage, weil ich schiebe diesen Podcast jetzt ein zwischen meiner konzentrierten Veranstaltungsvorbereitung. Also nächste Woche muss alles bereit sein und da ist viel zu tun, weil, wie das so oft ist, gerade im Unterricht, was ich am Anfang verbocke, kriege ich schlecht wieder eingeholt. Also da ist viel auch gedankliche Arbeit, aber auch schriftliche Arbeit zu leisten.
Was genau machst du denn? Also du hältst ja Seminare, auch Vorlesungen. Machst du Forschung?
Also ich halte eine Vorlesung und Seminare, also mehrere, ne, das sind 4, 5 in diesem Semester, die ich jetzt vorzubedenken habe. Allerdings, oder ich sage ja mal, das bezieht sich auf Schule alles, ne, es ist Schultheorie, Schulforschung, was mich beschäftigt. Und was ich jetzt einbringen wollte, war sozusagen, 5 klingt jetzt vielleicht viel, aber ich habe immer im Hinterkopf, dass ich ja angehende Lehramtsstudierende betreue. Und die haben dann zukünftig 19 oder 20 Stunden die Woche vorzubereiten. Insofern weiß ich, dass ich in so einem Luxuswolke auch bin, dass ich mich eben hier jetzt sehr konzentriert auf einen sehr guten Unterricht oder Lehre vorbereite, um ein Beispiel zu sein, was sich so in der Praxis dann vielleicht gar nicht realisieren lässt.
Genau, und was sind jetzt die Inhalte von diesen Seminaren? Also was genau unterrichtest du?
Also ich habe zwei große Themen. Das eine ist Schulentwicklung, das sind Seminare für Studierende, die verstehen soll, sie haben den Auftrag, mit ihren Kolleginnen vor Ort gemeinsam eine bessere Schule herzustellen, in den begrenzten und schwierigen Rahmenbedingungen, die wir ja alle öffentlich auch kennen. Aber sozusagen, dass der Fokus darauf liegt, entwickelt vor Ort Ideen. Da geht mehr, als wir jetzt, wenn wir Politik nehmen, voraussehbar ist. Das ist eine, ne? Also dieses Motivierende, aber auch dafür entsprechende Methoden zu vermitteln. Und auf der anderen Seite mache ich Pädagogik für Lehrämter. Also sozusagen den allgemeinen Hintergrund, was ist eigentlich Bildung, Erziehung, Lernen in Schule, aber auch außerhalb von Schule, um dann in dieser Differenz zu merken, Schule ist vielleicht nicht die ideale Umgebung, um motiviert gerne sozusagen sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Aber es ist nun mal der Ort, wo das konzentriert, zielgerichtet stattfinden kann. Und dafür braucht man eine besondere Vorbereitung.
Wie kann man denn die Schule zu einem idealen Ort machen? Du bist ja auch im Bereich Innovationsforschung tätig. Mhm. Also wenn du es konkret machen möchtest, welche Innovationen braucht Schule, damit sie wieder funktioniert und die Schüler so zuhören bzw. mitlernen, dass sie daraus was für ihr Leben ziehen können? Und nicht nur sagen, ich bin morgens 8 in der Schule und irgendwann 3 bin ich endlich wieder raus.
Also ist jetzt keine einfache Antwort, ne? Das sind ja große wissenschaftliche Themen, wo man ganze Vorlesungen hält. Aber ganz einfach gesagt, weniger Druck. Also Druck auf allen Seiten. Also Druck durch die Problemlagen, die da sind. Also mangelnde Infrastruktur. Wenn die ideal vorhanden wäre, könnte man arbeiten. Weniger Druck für die Schülerinnen. Nämlich sozusagen einfach nur pflichtmäßig etwas tun zu müssen, sondern dafür Freiräume, sich für Themen zu entscheiden, die sie interessieren und denen wirklich intensiv nachzugehen. Um so zu merken, was eigentlich meine Leistungsfähigkeit ist. Die ist ja nicht nur Aufgaben bearbeiten, sondern wirklich sich Herausforderungen stellen und auch weniger Druck auf die Lehrpersonen. Sozusagen da auch funktionieren zu müssen unter diesen restriktiven Bedingungen, unter denen sie arbeiten, irgendwie durchzukommen. Also das ist das, was ich sehr stark wahrnehme. Und Schule braucht also letztendlich, jetzt so seltsam es klingt, Freiraum, auch von gesellschaftlichen Erwartungen. einfach mal sich darauf konzentrieren zu können, einen guten Raum für Lernen, Leisten und was erreichen, aufzubauen.
Gibt es da einen Konflikt? Und zwar in dem Bereich, dass man sagt, einerseits ist individuelle Förderung immer wichtiger geworden, andererseits haben wir aber auch ein Zentralabitur, wo alle das Gleiche beantworten müssen.
Zentralabitur ist so ein schönes Beispiel für Entwicklung, wo ein Druck entsteht, der auch kritisch befragt werden sollte. Also früher hatten wir ja mal eine Zeit, wo die Aufgaben für das Abitur von den Lehrpersonen vor Ort gestellt wurden, auch die Klausuren, durch eine zentrale Kommission geprüft. Aber so konnte eben vor Ort quasi an Schwerpunkten gearbeitet werden und nicht immer schon vorausschauend auf das, was diese zentrale Kommission irgendwie mit welchen Aufgaben auch immer abfordern wird. Und dieses sich eigenen Themen zu stellen, Schwerpunkte auch mit den Schülerinnen vor Ort sozusagen zu bearbeiten, das ist dadurch ein bisschen in Schieflage gekommen. Kommt aber dann wieder, ne, das sind also der Reaktion der Politik durch dann das fünfte Prüfungsfach, wo dann eben ein eigener Schwerpunkt gewählt werden kann und das in einer quasi wissenschaftlichen, propedeutischen Arbeit umgesetzt wird. Insofern ist das so ein schwankendes System. Also wir schlagen in die eine Richtung aus und versuchen das zu kompensieren durch eine andere Maßnahme. Aber ich sehe nicht, dass da irgendwann eine ideale Stabilität hervortritt.
Aber trotzdem heißt es nicht, dass es hoffnungslos ist.
Nein. Es sind ja alles überall an allen Stellen verantwortungsvolle, mitdenkende und auch wirklich engagierte Personen, die das besser machen wollen. Also es ist ja nicht so, dass manchmal klingt das so, also ich nehme die öffentliche Debatte über die Schulpolitik sehr stark wahr, dass das so ein bisschen despektierlich auch betrachtet wird, als die können es nicht und die wollen es nicht und die haben überhaupt kein Verständnis, sondern im Gegenteil würde ich sagen, die haben sehr viel Verständnis, sind aber begrenzt durch die Möglichkeiten, die sie haben und durch die Geschichte, die Schule hat und die Erwartungen, die auf Schule liegen. Und dann gibt es noch die Schülerinnen und die Lehrkräfte, die auch noch querschlagen, weil sie bestimmte individuelle Merkmale haben, die sich auch verändern, also jetzt Digitalisierung etc.
Kann mehr Praxis und weniger Theorie auch helfen? Also es gibt den chinesischen Philosophen Lao Tse, der immer ein schönes Zitat mal gebracht hat, sage es mir und ich werde es vergessen, zeige es mir und ich werde mich daran erinnern, beteilige mich und ich werde es verstehen.
Man könnte dieses Zitat als eine wunderbare Übersetzung der heutigen Unterrichtsmethodik und Didaktik sehen, aber ich bin ja jetzt erstmal gefragt als Universitätsangehöriger. Mhm. Und das ist immer so eine Fangfrage. Und natürlich muss ich die Theorie verteidigen. Es gibt ja auch den schönen Satz, es gibt keine praktischere Sache als eine gute Theorie. Also Theorie kann die Möglichkeit liefern, etwas genauer zu sehen und genauer herauszufinden, was ich tun kann. Aber die Wendung, die Sie da in dem Zitat oder du in dem Zitat vorgeschlagen hast, letztendlich kommt es darauf an, was ich damit in Praxis gestalte. Das muss immer die Konsequenz sein. Also einfach nur Begriffe und Theorien vorzustellen, damit man sie mal gehört hat, ist irrelevant. Und gerade auch in Schulentwicklung, so als Thema oder auch in der Schultheorie, ist letztendlich Zielstellung, da ein professionelles Handeln hervorzubringen, das auch motiviert, gerne daran arbeitet, Schule realistisch zu verändern und nicht irgendwelchen Wolkenträumen nachzuhängen.
Du hattest doch vorhin schon von der Digitalisierung gesprochen. Wie ist da eigentlich mittlerweile der Standard in den Schulen? Also ich weiß noch, wir hatten auch gerade vorhin noch drüber gesprochen, als ich in der Schule war, da gab es auf jeden Fall noch einen Tageslichtprojektor, aber ja, Filme gab es auf Videokassette, wenn die Lehrer denn oder Lehrerinnen den Fernseher angekriegt haben und da mussten manchmal auch so einige Schüler noch helfen. Martin, bei dir war es noch mal ein bisschen anders.
Ja, ich hatte noch Lehrer mit Filmprojektor im Erdkundeunterricht, wo die Filmrollen geliehen worden sind, irgendwo aus Düsseldorf, aus der, keine Ahnung, vom Amt und dann auch wieder zurückgegeben werden mussten, wo dann in Erdkunde die Landwirtschaft in der DDR dargestellt wurde, Viertelstunde. Kann sowas heute noch ansprechen oder geht das nicht mehr? Also abgesehen davon, dass das jetzt eben nicht mehr mit der Filmrolle, sondern über Streaming funktionieren könnte?
Naja, es sind also schwierige Fragen, sage ich mal, weil die ganz tief in sozusagen die Themen gehen, mit denen ich mich rumtreibe. Also zentrale Frage ist immer, wofür ist Schule da? Und natürlich gehört zur Schule daran auch, die Schülerin in ihrer aktuellen Lebenswelt abzuholen, weil das ist das, was sie kennen. Letztendlich sollen sie da auch mit dem, was sie hören und lernen, auch umgehen können. Insofern gehört der Umgang mit digitalen Medien, Smartphones oder auch KI inzwischen selbstverständlich dazu, irgendwo. Gleichzeitig ist Schule aber auch dazu da, irgendwie einzuführen in das, was die Vorgängergeneration irgendwie aufgebaut hat und wertvoll findet. Oder was die Vorvorgeneration auch mal wertvoll fand. Sozusagen diese Perspektive des Einführens in die bestehende, jetzt Anführungsstriche, Kultur. Und dazu gehört es dann eben auch, jetzt mal so ganz böse gesprochen, noch handschriftlich zu schreiben. Ne, weil es ist eine Technik, die haben ganz viele quasi beherrscht. Die kann man im Alltag auch verwenden, aber es ist auch gut, diese Technik zu können, um zu verstehen, wie sind eigentlich damals vor 100 Jahren Bücher entstanden? Also mit den ersten Schreibmaschinen oder noch davor? Ne? Oder wie sind diese ganzen Briefe verschickt worden früher? Ne? Also was war das für eine Mühe? Welche Mühe haben sich die Leute täglich gemacht, wenn man so dann in die Heroengeschichte guckt, ne, die mit ihren täglichen Korrespondenzen weltweit sozusagen sich in Briefen auseinandergesetzt haben. Und dafür nicht nur sozusagen informatorisches Verständnis zu haben, sondern tief hineinzugucken in, ach, so hat sich das angefühlt, dafür ist auch Schule da. Und dazu sind dann auch Erfahrungen nötig, die eben noch ganz analog oder irgendwie auch archaisch erscheinen, also im Wald zu gehen und mal zu leben wie Menschen von vor 3.000, 4.000 Jahren und zu merken, was waren das eigentlich für Herausforderungen?
Wobei die Dinge, die du angesprochen hast, auch mit Briefe schreiben und so, manche Sachen sind ja erst mal 20 Jahre her und wirken jetzt schon nostalgisch. Ist es schneller geworden, die Veränderung?
Immens, ja. Also das hängt jetzt in meiner Wahrnehmung Das ist vielleicht auch meine Altersfrage. Also wenn ich jetzt zurückblicke auf das, was ich in meiner Schulzeit sah und erlebt habe, was damals sozusagen eingeführt wurde und wieder abgeschafft wurde, also der Taschenrechner, ist jetzt ersetzbar durch das Smartphone, ne, oder auch durch andere Apps und irgendwann durch die digitale Uhr oder der eingebauten Chip sozusagen, den ich dann aufrufe, um sofort die Antwort von einer Hilfs-KI in meinem Kopf zu bekommen. Das wird sich alles weiter ändern. Und das Spannende für mich an dieser Stelle, aber das sprengt dann auch den Raum der Wissenschaft, ist, inwieweit dann irgendwo so eine große Zäsur ist, wo dann das, was bisher für Schule immer noch gilt irgendwo, dass die ältere Generation der Jüngeren etwas mitzuteilen und weiterzugeben hat, sich aufhebt. Also dann, wenn ich irgendwann sozusagen eine Generation habe, die wirklich einen Chip implantiert hat, was muss die eigentlich noch lernen von dem, was man vorher in Schule lernen musste? Aber das ist noch nicht absehbar, dass wir dazu kommen. Insofern müssen wir uns darauf auch noch nicht vorbereiten.
Aber das ist ja auch schon, ich meine, das ist ja eigentlich jetzt auch schon in gewisser Maßen. Also ich habe Bekannte, wenn die sich irgendeine Frage stellen von wegen, wie wasche ich jetzt meine Bettwäsche oder so, dann schauen die nicht bei Google oder so, sondern die machen erstmal TikTok auf und dann geben die das da ein. Dann kriegen sie halt ein Video, wo denen das gezeigt wird. Also deswegen.
Ja, ja, die müssen dann entsprechende Kürze haben.
Genau. Ja, genau, ja, ja.
Also,
genau.
Ja, auch die Idee sozusagen, sind also für mich alles spannende Fragen. Ne? Also quasi auch, was verändert sich im Sinne von, ich muss das verstehen, wie das funktioniert, oder ich brauche nur die IKEA-Anleitung TikTok, wo mir gesagt wird, mach erst den Handgriff und den Handgriff und dann hast du es. Ne? Also quasi dieses, brauche ich das noch? Schule ist immer noch von einem Konzept geprägt und Uni ja auch, von ich brauche eigentlich immer das Verständnis davon, wie das funktioniert und nicht nur, wie ich das tue. Und inwieweit sich das erhält für alle, immer noch als allgemeinbildender Anspruch, also zumindest solange die Schule und die Uni genauso sind wie jetzt, würde ich sagen, ja. Aber ob das die Gesellschaft verändert sich, wirklich auf Dauer so bleibt, schwierig.
Du hast ja Gott sei Dank die analoge Welt noch nicht verlassen, also in keiner Weise. Du bist Leiter des Literaturhauses Wuppertal seit 2021. Ja. Kannst du einmal erklären, was genau dieses Literaturhaus ist? So als Begriff allein hört sich das so ein bisschen an wie eine, ich sage jetzt mal, wie so eine Loge, wo elitäre Menschen sitzen und sich über wichtige Literatur austauschen. Aber das ist es ja wahrscheinlich nicht.
Also das Literaturhaus Wuppertal ist erstmal ein Verein. Das heißt, Da haben sich Menschen zusammengefunden, weil sie das Anliegen, sich gemeinsam mit Literatur zu beschäftigen, Literatur zu begegnen, Autorinnen und dann in diese Diskussion einzusteigen, verfolgen wollen. Und das ist nicht von mir gegründet worden. Das ist sozusagen seit 1997 existent und war lange Zeit eben auch geprägt durch Personen, die das mit so einem Anspruch getan haben, wirklich Autorinnen nach Wuppertal einzuladen oder Schülerinnen damit quasi herauszufordern, was heißt es, einen Roman zu schreiben, um auf diese Weise eben vielleicht auch in einer kleinen Nische quasi Literatur wertzuschätzen. Mit der Frage, die du gestellt hast, ist noch ein zweiter Aspekt angebunden, nämlich, wie klingt dieses Wort? Und ich habe dann ja diese Aufgabe übernommen und habe mich damit auseinandergesetzt, Literaturhaus. Das hat was wie Zentrum der Literatur in Wuppertal und führt etwas zusammen und will aber auch nach außen wirken, will eben kein nur elitärer Raum sein, sondern ein Raum für alle. Und was mich in dieser Aufgabe, das Ganze zu leiten, also einen Verein zu leiten, beschäftigt es eben genau, was heißt das, Literatur auf diese Weise in die Breite zu bringen. Wobei so eingeschoben für mich so ein zentrales Schwierigkeit schon ist, das Wort Literatur zu verwenden, weil das allein ist abgehoben. Ne, sozusagen hat irgend so was fremdsprachig, elitäres. Also ich würde lieber sagen, lesen, schreiben, ne, Buchstaben entdecken, Geschichten sich erzählen lassen. Also dieses, was dann wirklich Menschen und dann eben alle Menschen ja auch antreibt, sich mit Literatur, Büchern, Texten, aber auch anderen erzählten Geschichten. Wir beschäftigen uns auch mit dem Hörbuch oder Hörspiel als eine Möglichkeit, Literatur zu konsumieren, auseinanderzusetzen.
In welcher Form macht ihr das? Also ihr habt verschiedene Veranstaltungen, wenn ich richtig verstehe, auch mit einem Bildungsaspekt. Gibt es Workshops oder wie ist das Programm aufgestellt?
Da muss ich nochmal sagen, also wir sind ein Verein, das heißt ein ehrenamtlich getragener Verein. Wir machen das alle sozusagen mit unserer Manpower oder Womanpower, die wir zur Verfügung haben und haben uns quasi den Auftrag genommen, pro Monat 2 Veranstaltungen zu organisieren und da so eine gewisse Kontinuität eines Angebots zu erbringen, auch um das Literaturhaus sichtbar zu halten und dann das zu ergänzen durch Angebote, die wir auch wichtig finden, wie zum Beispiel als so eine, ja, hervorgehobene Veranstaltung Literatur in der Stadt, also ein Festival zu organisieren, wo die Buchmenschen und Textmenschen in Wuppertal hinausgehen auf einen öffentlichen Platz, Laurentiusplatz oder Johannes-Rau-Platz vom Rathaus in Barm, um sich dorthin stellen und gucken, wer vorbeikommt. Und dann mit ihnen im Austausch sind. Also, und Buchmenschen oder Textmenschen meint jetzt einfach wirklich alle, also nicht nur die Autorinnen, sondern auch die Verlage und die Buchhandlungen und die Leute, die das rezensieren oder besprechen in TikTok und so weiter, die dann eben zusammenkommen und zeigen, guck mal, in Wuppertal gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, Texten auf verschiedenen Weisen zu begegnen, sich Geschichten erzählen zu lassen oder solche, ich versuche jetzt ein anderes Wort als Gedicht zu finden, also solche kleinen Formate, wo ich Gefühlen und Eindrücken sozusagen mal begegnen kann.
Wie siehst du Wuppertals Literaturstadt? Wie sind wir hier so aufgestellt?
Auch das gehört ja zum Überlegen des Literaturhauses zu. Braucht es das eigentlich? Also fühlt es eine Lücke? Und mit dem Blick drauf würde ich sagen, nein. Wir haben eigentlich alle Angebote, die wir für eine solche Stadt wünschen könnten. Also wirklich Veranstaltungen, wo renommierte Autoren, die auf den Buchlisten von den großen Messen stehen, eingeladen werden und ihre neuesten Publikationen vorstellen, bis hin zu Buchhandlungslesungen, die den Autoren vor Ort die Gelegenheit bieten, ihre Bücher zu präsentieren. Wir haben mehrere Verlage, die namhaft sind und auch nicht nur in Wuppertal, sondern darüber hinaus ausstrahlen, Peter Hammer Verlag. Wir haben diese Stadtteilfeste, die sich mit Literatur auseinandersetzen, Littronsdorf, Langlese oder Katternberg. Insofern ist das unheimlich reichhaltig. Also wir haben mehrere Podiumslam-Bühnen, fällt mir gerade ein, oder quasi dann auch Einladungen von den Comedians und also in der Stadthalle. Also eigentlich gibt es keine Lücke. Ne? Und was ein bisschen fehlt, ist quasi eine Aufmerksamkeit, ein Ort für wirkliche Begegnung. Also von Menschen, die sich mit Literatur auseinandersetzen. Also es gibt keine öffentlichen Leseclubs. sozusagen, ne, wo man sagt, hier, das Buch interessiert mich, ich würde es dir gerne mal vorstellen. Oder eben das, wo Literatur jetzt auch einen stärkeren Arbeitsschwerpunkt setzt, eben diese Arbeit in Schulen, ne, kreativ-literarisches Schreiben da einzubringen, weil Schule, das verbindet sich dann mit meiner Unitätigkeit, eben sehr stark auf funktionales Schreiben ausgerichtet ist, ne, also quasi, oder Aufgabenerfüllung. Aber dieses mich selbst ausdrücken und mich da toll zu erleben, das ist so etwas, wo nach meiner Wahrnehmung es in Angebote gibt es wie im Kulturrucksack in den Ferien, aber nicht so systematisch und auch nicht an einem Ort. Und was aber vor allem fehlt, ist sozusagen das Zusammenführen von dem Allen. Also quasi das Haus als etwas, was Dach gibt für all das, was existiert in der Stadt. Und das finde ich eine zentrale Aufgabe des Literaturhauses, also einen Möglichkeitsraum zu bieten, dass Menschen, Initiativen, die sich für Literaturbegegnung einsetzen, sichtbarer werden, wie sowas wie eine gemeinsame Anlaufstelle oder auch eine Verteilstelle mit einem gemeinsamen Plakat oder Internetauftritt oder Newsletter, sodass das zu sehen ist. Insofern haben wir uns letztendlich entschieden, auch wenn wir öffentlich kommunizieren, also in unseren Social-Media-Kanälen, nicht zu sagen Literaturhaus Wuppertal, sondern Literatur in der Stadt. Sozusagen an vielen Orten passiert das und wir führen das aber zusammen, versuchen es auf diese Weise sichtbarer zu machen. Das ist vielleicht eher eine Verwaltungsaufgabe, aber die fehlte vorher. Und da haben wir geguckt und das ist das, wo das Literaturhaus in eine Lücke springt.
Aber ursprünglich war das Literaturhaus ja mal mit einem Gebäude verbunden. Ja. Nämlich in den sogenannten Haspelhäusern, die wir hier an der B7 haben, direkt neben dem Stadtarchiv und auch dem Kulturbüro. Ja. Eigentlich habt ihr da ganz gut hingepasst, aber irgendwann seid ihr da raus. Warum?
Das Literaturhaus wird von der Stadt unterstützt, ist aber ein Verein. Ne? Und wir konnten diese Räumlichkeiten mietfrei nutzen, solange sie auch von einer städtischen Einrichtung, Stelle genutzt werden. Und das ist nicht mehr der Fall. Die Haspelhäuser sollen nach und nach freigezogen werden, sodass wir nicht dort bleiben konnten. Also das war da immer die Voraussetzung. Wenn wir das nutzen können, muss auch jemand anders von der Stadt da sein und es auch nutzen. Und die Stadt hat es uns jetzt als Ort des Literaturhauses die Zentralbibliothek angeboten, was ja Sinn macht. Die aber öffentliche Berichterstattung, einen neuen Ort braucht, weil die Räumlichkeiten nicht ausreichen, sowohl für die vielen neuen modernen Konzepte, die in der Bibliothek heute auszeichnen, als auch für Büros. So haben wir dort kein Büro. Wir nutzen auch den Veranstaltungsraum nur mit, aber wir nutzen ihn. Und wir haben aber auch keine separaten Treffmöglichkeiten außerhalb der Öffnungszeiten. Insofern suchen wir auch andere Orte und auch für bestimmte Veranstaltungen suchen wir spezielle Orte, die dann da besser hineinpassen. Zum Beispiel haben wir ja so eine Serie für das Hörspiel. Da brauchen wir sehr gute Audioausstattung. Und die Stadtbibliothek hat eben keine direkte Bühne mit fest installierten guten Ton, sodass wir in ein Theater ausgewichen sind, also das Thaltontheater, wo das dann stattfindet. Insofern haben wir aus diesem, sagen wir mal, Verlust, dass wir einen eigenen Ort und Raum haben, inzwischen so ein Konzept entwickelt zu sagen, dann lasst uns doch in viele Orte gehen und gucken, wo es passt, mit unseren eigenen Veranstaltungen, aber auch viel zu kooperieren. Und das Ambiente, was in den Haspelhäusern war, war ja so etwas, ein kleiner Raum für ein ganz konzentriertes Lauschen. Und den haben wir zum Beispiel in der Begegnungsstätte Alte Synagoge gefunden, also wo man ähnlich so solches Ambiente hat. Aber für anderes, also größeres, freieres, suchen wir andere Orte und sind dann jetzt eher flexibel und vertreten das auch.
Hat sich da schon irgendwas abgezeichnet als solche Räume, Orte?
Also außerdem, was die Zentralbibliothek jetzt plant, ne, da sind wir irgendwo involviert als ein Verein, der da auch mit sozusagen seinen Raum bekommen wird. Da wissen wir, weiß ich nicht mehr als ihr. Und ansonsten haben wir die Quartiersräume im Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium zum Beispiel als Raum, den wir mehrere Abende die Woche nutzen können für Workshops. Also die sind dann eben niederschwellig und wir bieten sie auch dem VS Wuppertal, also dem Verband der Schriftstellerinnen und Schriftsteller Deutschlands, mit dem Untergruppe hier an als Raum für Treffen, aber auch für eigene Veranstaltungen. Und das könnte sicherlich auch noch ein bisschen ausgebaut werden. Also abends dort eine offene Bühne zu haben oder eben einen Lesekreis, so etwas, also einen Raum, der eben für interessierte, literaturinteressierte Menschen aufgeschlossen werden kann.
Ist das auch eine Geldfrage? Ihr habt ja gesagt, ihr seid eher alle ehrenamtlich tätig. Es gibt jetzt wahrscheinlich keinen Topf, aus dem ihr euch ständig bedienen könnt.
Ja, also das ist eine gute Vorlage, um auf Mitgliederwerbung zu gehen. Also wir finanzieren uns aus unseren Mitgliedsbeiträgen und aus Spenden. Und dann zunehmend, weil es ist heute eben auch Standard, über das Einwerben von Fördermitteln bei verschiedenen Töpfen, aber das ist auch nicht immer erfolgreich und ist vor allem zusätzliche Verwaltungsarbeit, also nicht so gern gesehen. Aber wir gucken natürlich mit kalkulierendem Blick auf unsere begrenzten Finanzen. Die Räume zum Beispiel im Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium können wir kostenfrei nutzen, weil sie einmal mit Mitteln der EU gebaut wurden, also die ganze Renovierung des Schulgebäudes hat eben EU-Mittel mit einbezogen, mit der Vorgabe und Auflage, dann eben bestimmte Räumlichkeiten für das Quartier, also für Vereine und Gruppen aus dem Umfeld zur Verfügung zu stellen. Das Literaturhaus hat einfach mal zugeschlagen für dieses Thema und an 3 Abenden in die Woche, so zumindest mal den Raum vorreserviert. Das heißt, der ist jetzt nicht nur uns gehörig, aber wir können ihn nutzen, wenn niemand anders ihn möchte oder wenn wir dort eine Reihe etabliert haben, wo das dann ein regelmäßiger Termin ist.
Da finden ja beispielsweise immer die Werkstattlesungen statt, oder?
Ja.
Falls du vielleicht kurz erwähnen oder erzählen könntest, was das genau ist.
Also die Werkstattlesung, das ist jetzt schon, ich denke schon, 10, 12 Jahre lang existierende Reihe des VS Wuppertal, wo das Literaturhaus auch traditionell, auch in den Haspelhäusern schon früher, immer den Raum dafür geöffnet hat. Und das ist eigentlich ein sehr tolles und bewährtes und auch ja, freudvoll angenommenes Konzept. Autoren aus der Stadt schreiben und bevor sie aber das veröffentlichen und bevor der Text auch wirklich fertig ist, gehen sie da auf die Bühne und stellen ihr Werk im Werden vor, sodass das Publikum eben nicht nur hören kann, okay, was ist da neu, sondern eventuell auch intervenieren kann und kommentieren kann und sagen kann, ja, den Eindruck habe ich so und so. Und die Autorinnen können abwägen, ob sie diese Anregung aufgreifen in einer Bearbeitung. Und manchmal kommen die Autorinnen auch dann mit konkreten Fragen, wo sie nicht weiterkommen mit ihrem Text oder wirklich ein Feedback wollen, sodass das ein konstruktives Arbeiten am entstehenden neuen Buch ist. Und das ist toll, immer wieder.
Du bist ja auch selbst Autor. Stellst du deine Texte auch zur Diskussion?
Ja, durchaus. Wenn da etwas Neues im Werden ist, dann komme ich auf diese Bühne und trage da auch hin und wieder was vor, ja.
Dein Schwerpunkt liegt ja im Bereich Gedichte oder wenn wir es größer auffassen, im Bereich Lyrik.
Ja.
Beim Schreiben von so Texten gibt es ja immer 2 Phasen. Das eine ist, man hat eine Idee oder einen Gedanken, den man nach außen bringen will und bringt den erstmal zu Papier oder aufs Display von mir aus auch, was an sich ja schon so ein Eigenerlebnis ist. Und dann kommt die 2. Phase, wo man darüber nachdenkt, das sollten aber auch andere Menschen mitbekommen, was ich da von mir gegeben habe, also die Form der Veröffentlichung. Welche Phasen sind bei dir integriert? Also ist es bei dir erstmal nur das Schreiben oder denkst du immer auch gleich daran, dass das Ganze auch in Buchform gepresst werden muss?
Das Buchform, ja, das ist auch existent, das prägt aber nicht das Schreiben, aber dieses jemand anderes muss das auch für wichtig finden. Das ist immer bei mir präsent. Also ich schreibe kein Tagebuch zum Beispiel. Also das wäre so etwas, wo man sagen müsste, ich schreibe das nur für mich, das soll niemand sehen und wenn ich sterbe, wird es verbrannt. Wenn ich etwas schreiben möchte, möchte ich auch kommunizieren. Und insofern quasi bin ich auf der Suche ständig nach Gedanken, Zeilen, Worten, die mir etwas sagen, wo ich das Gefühl habe, da ist mehr drin als nur für mich. Also ich spreche dort auch im Namen von anderen oder andere könnten sich dafür interessieren. Ich finde Worte für andere. Und mit diesen Worten starte ich dann quasi den Arbeit am Text. Insofern habe ich oft eine Zeile, das ist dann meistens die erste von einem Gedicht. Und dann entsteht daraus so im Werkeln dann ein Text, der dann auch mehrfach geprüft wird und auch manchmal auch Zeit braucht, manchmal aber auch ganz schnell ist. Und um dann eine Form zu bekommen, wo ich sage, das kann man veröffentlichen. Und das Veröffentlichen von Lyrik ist nochmal was anderes als von Kurzgeschichten oder Romanen. Dafür gibt es kaum einen Markt und Verlage, die das tun. So dass ich sehr lange auch daran gearbeitet habe, okay, wie mache ich das denn zugänglich? Ich will ja, dass das gelesen wird oder ich will, dass das Kommunikation ist. Und habe auch viel online veröffentlicht oder auch Zeitschriften gesucht, bis mir es dann nach einigen Jahren kräftiger Arbeit und ja, umhergehen und hoffen gelungen ist, auch Verlagsveröffentlichungen zu bekommen.
Ist es ein Unterschied, was das Publikum angeht, wenn man Gedichte schreibt, um sie wahrzunehmen? Also ich habe den Eindruck, ein Roman, den kann man durchaus auch für sich selbst lesen. Den kauft man sich oder leiht man sich aus der Stadtbücherei aus und dann setzt man sich aufs Sofa und liest den, genießt das, ist Teil der Abenteuer und muss gar nicht unbedingt so mit dem Autor selbst in Kontakt treten. Bei Gedichten habe ich den Eindruck, die kriegen erst dann eine bestimmte Form von Leben, wenn sie auch vorgetragen werden. Es kommt recht selten vor, dass man sich vielleicht ein Gedichtband kauft und sich damit mal gemütlich mit einem Keks oder einer Tasse Kaffee hinsetzt und dann mal durchblättert. Also brauchen Gedichte eine andere Form von Darstellung?
Ich würde teilweise widersprechen. Also ich glaube, viele Leute lesen auch Gedichte einfach so schnurpsend mit Keks, ne? weil sie in diese Gedichte Stück für Stück immer für sich eintauchen. Und dann brauchen sie die Stimme des Autoren oder der Autorin nicht als Hilfe, sondern sie eignen sie sich an. Das ist ja das Angebot von Gedichten, ne? Also es ist kurz, aber unheimlich sozusagen dicht komprimiert als Möglichkeit des Meditierens darüber. Ne? So würde ich es beschreiben, was Gedichte tun. Ne? Also eintauchen in eine Erfahrung, ein Gefühl, das ich habe, aber noch nie dafür die Worte hatte, es so zu fassen oder diesen Konflikt oder diese Empfindung am Strand. Und gleichzeitig sind Gedichte natürlich Klang und insofern fehlt immer etwas, wenn man nicht sie laut liest. Und da kann eine Stimme des Autoren, der Autorin helfen. Sozusagen da in den Klang einzutauchen.
Ich meine, du schreibst ja auch sehr viel. Du schreibst ja sehr viel halt Gedichte. Schreibst du dir noch klassisch per Hand oder auch schon am Computer dann, dass du die direkt abtippst?
Ich arbeite eigentlich komplett an einem Tablet. Quasi alles ist sozusagen immer nur elektronisch. Es gibt auch keine Vorfassung und Nachfassung, sondern es gilt immer nur das, was ich jetzt für bewahrenswert gehalten habe in einem Moment. Und dann mache ich Schluss. Es ist ja nicht immer nur, dass ich komplett fertig werde an einem Text und starte dann wieder mit den Überlegungen und dem Arbeitsstand des Textes. Und ja, also mit Hand, nein, selten. Also höchstens, wenn ich eben dieses Gerät nicht zur Verfügung habe.
Wir haben ja auf dem Tisch drei Gedichtbände von dir liegen. Mhm. Einmal die Igelgesänge, wie kann man nur lieben? Ja. Dann ein Buch, das einen sehr schwarzen Einband hat und ernsthaft heißt, wobei Ernst und Haft miteinander verbunden, aber irgendwie auch getrennt zu sein scheinen. Mhm. Und dann einen sehr aufwendig gestalteten Band mit einem Profiltext, Schäffchen, eine Höllenfahrt. DIN A4 Größe, Illustrationen, sehr aufwendig gestaltet. Könntest du zu dem Band mal den Hintergrund erzählen? Also einerseits, wer ist Schäffchen? Und andererseits, warum ist dieser Gedichtband so außergewöhnlich gestaltet?
Ich hatte mehrere Fragen. Also wie ist zu diesem Band gekommen? Klar, Texte, auch gerade Gedichte, haben immer etwas Autofiktionales. Also quasi das Reden von mir, also einem, es kommt aus mir. Und sind aber gleichzeitig Kunstwerke, also übersetzt in irgendetwas, wie ich vorher schon gesagt habe, was ich glaube auch andere interessiert. Insofern kann ich natürlich einerseits sagen, ich bin das Schäffchen. Als jemand, der Erfahrung mit Leitung in beruflichen Kontexten hat und zwar Leitung im Mittelmanagement, sozusagen zwischen oben und unten, deswegen ein Chen, also, ne, also nicht der große Chef, sondern so ein kleiner Chef. Und was heißt es eigentlich, da zwischen oben und unten zu sein? Und ich kann sagen, ne, in meiner Berufsbiografie habe ich mich auch damit auseinandergesetzt, also mit diesem quasi mit dieser Arbeitswelt und der Verantwortung. Wenn man in den Band reinguckt, wird man Universität nicht bemerken, obwohl das meine Arbeitswelt ist. Aber das ist auch nur ein Büro letztendlich mit verschiedenen Personen, die unterschiedliche Ideen haben und miteinander konfligieren, gerade wenn Hierarchie ins Spiel kommt. Und was auch in dem Buch, deswegen ist es eine Höllenfahrt, geschildert wird, ist letztendlich ein Verzweifeln und, ich sag mal, Depressivwerden über diese Tätigkeit und dieses Eingebundensein in bestimmte Strukturen, die man nicht ändern kann, weil man nur Chefchen ist. Und dann das Arbeiten damit. Also wie komme ich da wieder raus? Wie finde ich eine Haltung in unserem heutigen modernen Leben mit dieser Arbeitswelt und dem Anspruch, etwas leisten zu wollen, das mich nicht kaputt macht? Also letztendlich Therapie im Burnout. Mit eben im dritten Teil des Buches dann Überlegungen, Konsequenzen. Okay, was heißt das, wenn ich jetzt wieder einen sicheren Boden finde? Insofern ist das Buch ein bisschen falsch benannt. Es ist also nicht nur der Abstieg in die Hölle, sondern es ist auch das therapeutische Arbeiten da wieder heraus und ein Prüfen dessen, was das heißt, wenn ich ernsthaft, also es ist schon ein Lieblingswort, was ich habe, mich dem stelle und trotzdem versuche, ein wertvolles, engagiertes, leistungsbereites Mitglied dieser Gesellschaft, dieser Arbeitswelt zu sein.
Hat es geholfen, das aufzuschreiben?
Es war ein durchaus auch begleitendes Notieren. Also wenn man dort also in die einzelnen Texte hineingeht, ist der erste Teil sicherlich ein Ausdruck von Wut, Verzweiflung, von Rückzug, von Ausbruch, das sozusagen in Wellen auftritt. Das war mir damals in dieser Lebensphase, das ist auch ein bisschen her, ein Bedürfnis. War auch eine Form des Freischreibens, weg von der Wissenschaft und zu sagen, nee, ich bin trotzig, bis ich meine Dauerstelle kriege, das war auch ein bisschen so der zeitliche Kontext, zeige ich denen mal, dass ich auch anderes kann. Ne? Und sozusagen in diesem Trotz sind dann diese Gedichte entstanden in verschiedenen Phasen, wo ich das Gefühl hatte, das ist nicht nur für mich bedeutsam, sondern auch für andere. Und dann gibt es den zweiten Teil. Ich bin damals auch, ich sag mal, ganz offen in Therapie gewesen. Und das ist dann schon, wer das sozusagen kennt und sich damit auseinandersetzt, kann man sehen, auch ein kritisches Auseinandersetzen mit diesen ganzen Angeboten der Therapie, von eben dem Psychopharmaka über bestimmte quasi Gesprächsstrategien und so etwas, die dort durchgearbeitet, vorgestellt werden, teilweise auch widerständig, weil dieser Mensch, der hier auftritt, eben nicht einfach nur sagt, ja, mache ich jetzt, ich folge dem Ganzen, sondern auch sich wehrt und an bestimmten Vorstellungen festhalten möchte. Und der letzte Teil, das Buch ist schon länger her, hatte ich selbst, habe ich inzwischen so Zweifel, ob ich dazu noch stehen würde. Ne? Ich würde heute vielleicht, also mit Stand heute, viel positiveres, also einen viel positiveren Blick dort wagen. Also nicht mehr sozusagen dieses, was dort auch sich fortsetzt, die Ambivalenz, das Aushalten von Paradoxien und Widersprüchen und das sozusagen als Ergebnis hervorheben, sondern vielmehr in das, was wir heute mehr brauchen, den Blick aufs Positive und das Bestärkende in den Mittelpunkt drücken. Insofern wäre das, wenn ich das Buch jetzt wieder aufschnüren könnte, die Stelle, an der ich arbeiten würde. Aber das ist dann schon das Nächste.
Aber gleichzeitig ist es dann ja halt ein Spiegel von der damaligen Realität, in der du halt gelebt hast, ne?
Genau.
Wie ist denn eigentlich, wenn man beispielsweise halt meistens einen Roman kauft oder so, dann ja, schreibt man eine Rezension oder man liest die Rezension, Kritiken. Wie ist es bei Gedichtbänden? Gibt es da genauso eine Rezensionskultur eigentlich?
Ach, es gibt die Portale und die interessierten Menschen, die das lesen. Wobei es auch wie in allen anderen Kontexten dazu gehört, man muss da rankommen und reinkommen. Also, und da bin ich nicht so ganz erfolgreich. Also, ich hätte mir mehr Rezeption von diesem Buch gewünscht, weil ich es auch wertvoll finde. Aber das ist nicht so, zumindest nicht außerhalb Wuppertal, so sehr gelungen.
Auch wenn es schon etwas her ist, würdest du uns noch einen Auszug draus vorlesen?
Also, taktisches Selbstmitleid, Schäfchens Verteidigung. Vielleicht nochmal zur Erläuterung, das ist ein Text, der im zweiten Teil ist, der Therapie. Ne? Naheliegend ist die Analyse, taktisch sei mein Selbstmitleid ein Plan, um dich zu involvieren. Denn es fordert, zwingt dich, diese meine Klage heftig, lang und breit, dich für mich zu interessieren. Also heule ich, weil ich es will, überfalle dich im Bettelkleid, stelle mein Elend nur vor, nur da. Besser wirklich, ich wäre still, hässlich wird man durch das Leid und bitter, boshaft und bizarr. Denn, dass ich absichtlich leide, ist ein Vorwurf, der mich trifft, suggerierend, ich könne wählen. Hätte mich entschieden, weide mich daran in Wort und Schrift, nur um dich mit mir zu quälen. Doch ich kann es nicht bestreiten, klagen hilft mir, nichts zu tun, sich mal nicht zu mühen, plagen. Ja, krank zu sein hat gute Seiten, man hat Zeit für sich, muss ruhen und kriegt Besuch an guten Tagen.
Vielen Dank.
Dankeschön. Kannst du dich damit jetzt noch identifizieren oder nicht mehr?
Es ist nicht meine aktuelle Situation. Mhm. Insofern sprich ich nicht als sozusagen jetzt leidender Mensch daraus. Aber ich halte es für, ja, das ist, also wenn ich es jetzt auseinandernehme, ne, ist das für mich so eine Grundfrage, die, glaube ich, jeden irgendwie, der sich krank fühlt und hilfsbedürftig fühlt und dann den Menschen drumherum begegnet, den er sich ja damit aufdrängt. Ne, sozusagen, und das ist mir zumindest in dieser Situation unangenehm gewesen, mich dazu zu bekennen, dass ich Hilfe brauche. Noch dazu, wenn ich merke, die anderen haben aber auch viel zu tun und die bräuchten eigentlich auch Hilfe. Und welchen Anspruch habe ich eigentlich, dass ich jetzt hier so mein Leid in den Vordergrund stelle, während andere auch leiden? Das halte ich schon für ein sehr allgemeines Thema, was ich hier ausdrücke.
Du liest und sprichst sehr bewusst, wenn du den Text liest, allein schon deshalb, weil es dein eigener ist. Mhm. Machst du das noch regelmäßig? Kann man dich noch irgendwo als nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Autor erleben auf der Bühne?
Wenn ich eingeladen werde, gerne. Jetzt gerade in den nächsten Monaten habe ich keine Einladungen, die jetzt mir bevorstehen, aber ich bin offen.
Woran arbeitest du aktuell?
Also gerade aktuell, ne, das ist jetzt immer so wochenweise. Ich bin so jemand, der quasi viel zu tun hat und nächste Woche beginnt das Semester. Das hatten wir zu Beginn. Also das ist das, was mich jetzt fesselt. Aber nächste Woche Montag erscheint auch dieser neue Gedichtband, der jetzt hier schon auf dem Tisch liegt, dann sozusagen im Buchhandel, also der Ernsthaftband. Und daran habe ich jetzt, sage ich mal, insofern gearbeitet, als ich ihn eben zusammengestellt und gesetzt habe. Das sind Gedichte, die die letzten 3-4 Jahre entstanden sind und die mir plötzlich, also jetzt, das war so ein kreativer Moment, ich versuche mal wieder was zusammenzustellen, wirklich auch ein Band ergeben haben. 99 Texte, die da sozusagen jetzt plötzlich quasi da vereint sind.
Wenn was kommt, sagst du es uns als erstes, ja?
Ja, der Plan ist natürlich, den Band auch vorzustellen jetzt demnächst, aber es ist noch nicht fixiert.
Okay. Wir haben zum Schluss unseres Podcasts immer eine Rubrik mit dem Titel This Way or That. Ja. Da geben wir dir zwei Begriffe vor und du musst entscheiden, welcher Begriff auf dich am ehesten zutrifft. Mhm. Hat natürlich alles mit Literatur zu tun. Mal gucken, was bei rauskommt.
Ja.
Lesen oder schreiben?
Momentan lesen.
Goethe oder Schiller?
Goethe.
Bei Gedichten, Reim oder kein Reim?
Ich reime durchaus.
Buch oder Hörbuch?
Buch.
Du hattest es eben schon angesprochen, ihr befasst euch auch mit Hörbüchern. Ist da noch was in Planung? Oder?
Ja, schön, dass ich sagen darf. Am 14. November haben wir Tommy Krabbeis nach Wuppertal eingeladen.
Ah, okay.
Das ist quasi ein Comedian. Bernd das Brot, der in den letzten Jahren, Jahrzehnten ein eigenes Hörspiel-Universum aufgebaut hat. Er nennt das Maravers. Die vielleicht jetzt allgemein bekannte, nicht nur für Fans bekannte Hörspielserie ist Kohlraben Schwarz. Da gab es auch eine Paramount-Fernsehserie, eine erste Staffel. Und da arbeitet er immer weiter dran, an diesem Universum mit verschiedenen Geschichten. Und er kommt nach Wuppertal auf eine Bühne ins Thalton-Theater am 14. November, wo dann David J. Becher quasi Vollplayback-Theater mit ihm ein Gespräch führt über seine ganze Hörspielarbeit. Und wir hören auch hinein in diese Hörspiele. Schön. Tickets gibt's noch, Rest-Tickets im Vorverkauf.
Ich denke, das wird in der WZ auch Berücksichtigung
finden. Auf jeden Fall.
Zum Schluss noch Ernst oder Spiel?
Ernst. Aber Spiel ist mir auch wichtig. Ja, aber was soll ich sagen? Ernst.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und wir drücken die Daumen für die Veröffentlichung des neuen Gedichtbandes Ernsthaft und hoffen, dass wir uns bald bei verschiedenen Veranstaltungen mal wiedersehen.
Das würde mich freuen.
Das war die Wuppertaler Auslese.
Bis dann.
Tschüss.